Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Hurra, hurra Podcast. Heute in einer großen Runde. Wir sitzen live zusammen. Mit dabei ist Tristan Schulze.
Hallo, allerseits.
Emmy Krause.
Hallo.
Und Lina Schwarzenberg.
Hallo.
Genau. Und heute sitzen wir hier zusammen, weil ich tatsächlich es geschafft habe, drei wirklich sehr profunde Personen zusammen zu haben, die sich mit künstlicher Intelligenz, aber mit allem, was das so sein kann oder was darunter subsumiert ist, und Designlehre auskennen. Und zwar, und jetzt versuche ich mal anhand der CVs da so ein Stück durchzukommen. Tristan ist, ich sage jetzt nicht wann, aber auf jeden Fall geboren.
Ja.
Also du bist quasi real.
Ich bin real, ja.
Und bist Designer, Künstler und Dozent und arbeitest als künstlerischer Mitarbeiter an der Burg, wo übrigens dieser Podcast ja sozusagen herkommt und zu euch Hörenden rüberkommt. Und es geht sich bei dir in deiner Lehre vor allen Dingen Interaktionsdesign, autodidaktische Kompetenzen in Programmierung plus Elektrotechnik plus Videoproduktion plus Streaming plus alles und im Studiengang Multimedia VR bei Professor Hansen.
Und unter anderem.
Unter anderem. Du bist ja nicht zugeordnet.
Ich bin da nicht zugeordnet, genau. Ich bin ja die eierlegende Wollmilchsau des digitalen Bereiches.
Okay, hervorragend.
Wenn man das so nennen kann.
Und aus meiner Perspektive neben dir sitzt Emmy Krause. Und Emmy Krause ist mega international, deswegen ist your CV auf Englisch. As a designer, you work across physical and digital spaces. Hast Communication Design mit dem Fokus auf Co-Creation of Humans and AI. Jetzt muss ich den Satz zu Ende kriegen. Studiert. Und magst mit, also hier steht, you like to experiment with various tools and technologies. Und du bist, hast das in Dresden studiert, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, und seit 2022 bist du auch im Prompt Battle Team. Gibt es da was zu ergänzen?
Eigentlich nicht.
Lassen wir so. Apropos Prompt Battle. Hallo Lina.
Hi.
Auch du bist Team im Prompt Battle, hast auch an der HTW in Dresden studiert, hast da sogar deinen Master gemacht. Mhm. Und mit dem Prompt Battle und verschiedenen anderen Sachen, auch du, Emmy, unterschiedlich mega krass viel ausgestellt. Und da fangen wir eigentlich schon mal an, das hast du vorhin gesagt, Tristan, wir müssen so ein paar Sachen besprechen. Und ich würde sagen, in dem Podcast geht es darum, wie kann KI in der Designlehre eine Rolle spielen, was bedeutet das, auf was muss man da vielleicht achten, wie macht ihr das? Also erstmal vielleicht, was sind eure Erfahrungen damit? Und was sind vielleicht so Terms of Action, die wir vielleicht besprechen müssen. Der erste wäre, wo ich schon gemerkt habe, ich sage künstliche Intelligenz und ich denke mir, da habe ich doch schon einen Fehler gemacht.
Nee, glaube ich nicht. Also ich bin da ziemlich entspannt, wie es bei euch. Also ich würde, glaube ich, gerne am Anfang einfach nur mal ein paar Begriffe in den Raum hauen und also zu definieren, was die Begriffe bedeuten. Wir werden die bestimmt immer wieder sagen. Und das ist sowas wie Modell, Training, was habe ich noch? Daten, ja, also wenn wir das sagen, Daten, was wir damit meinen zum Beispiel. Deswegen, das wäre cool am Anfang und dann würde ich auch gerne auch noch in Richtung Differenzierung gehen. Also wenn wir jetzt sagen KI, es gibt ganz verschiedene Systeme, also so sogenannte Large Language Models, es gibt Diffusionsmodelle und sowas. Also dass wir das alles mal kurz zurechtrücken, damit die Diskussion auch Sinn macht, sonst kratzen wir nur an der Oberfläche.
Okay, dann machen wir das so. Dann was war dein erstes?
Das erste waren die Begriffe.
Ja, genau. Und welchen, mit welchen?
Ach so, du Modell.
Dann mach du doch mal ein Modell, Lina.
Ich würde fast sogar vorschlagen, dass wir noch mal einmal in den Raum werfen, was ist KI eigentlich? Was soll künstliche Intelligenz? Mhm. Weil ich das immer ziemlich spannend finde, wenn man in den Raum reinkommt und mit zum Beispiel Studierenden drüber redet, hey, wir benutzen heute KI-Tools. Und dann kommt die erste Frage, ja, was ist das eigentlich? Und ich finde es ziemlich spannend, weil wenn man mal so ein bisschen recherchiert, gibt es dafür eigentlich gar nicht so die eine Definition. Es gibt irgendwie super viele Definitionen und man kann sich gar nicht so wirklich darauf festlegen, okay, that's it, das ist jetzt diese eine Begrifflichkeit, die wir jetzt alle nutzen. Ich versuche das immer so ein bisschen ganz, ganz, ganz runtergebrochen zu erklären, dass künstliche Intelligenz Systeme sind, die auf eine Art und Weise versuchen, quasi menschliches Denken und Handeln auf eben diese Systeme zu übertragen und eben versuchen, diesen menschlichen Verstand zu imitieren mit Hilfe von, wie du schon angesprochen hast, Daten, mit maschinellem Lernen, mit ganz vielen anderen Dingen. Aber so ganz, ganz grob gesagt kann man das, glaube ich, so ein bisschen so runterbrechen. Ihr dürft gerne ergänzen, wenn euch noch andere Dinge über den Weg gelaufen sind.
Ich finde daran auch immer mega spannend, dass es immer so wirkt, als wäre es so ein richtiges Zukunftsthema, wenn man über künstliche Intelligenz spricht.
Potenzial.
Ja.
Buzzword.
Genau, aber eigentlich, also A, ist es ja schon in mega vielen Systemen integriert und die nutzen es ja alle schon. Und B, ich glaube, in dem Kontext, wo wir das benutzen und auch heute besprechen, bezieht sich das ja auch eher auf sowas wie generative künstliche Intelligenz. Das heißt, es kann irgendwie was Visuelles entstehen, es kann ein Text entstehen und so weiter und so fort.
Okay, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Also, es gibt einen Unterschied zwischen dem Buzzword künstliche Intelligenz und worin unterscheidet sich das zu generativer künstlicher Intelligenz? Also, welche gibt es denn noch, wenn du sagst, okay, das ist da irgendwo schon eingebaut und wir benutzen das eh schon?
Genau, also ein ganz klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel der Netflix-Algorithmus. Mhm. Das ist ja was, das kennt jeder, aber es ist nicht jedem bewusst, da ist gerade KI im Spiel, Buzzword. Mhm. und wenn wir jetzt aber im Vergleich dazu an DALL-E und ChatGPT denken, dann ist, meine ich, mit generativer künstlicher Intelligenz, dass gerade etwas generiert wird, etwas Neues entsteht.
Ja, keine
nicht
Sortierung.
So wie beim, genau, nicht so wie beim Netflix-Algorithmus.
Mhm. Okay.
Du meinst ja auch quasi auch im weitesten Sinne so Tools, also sprich Kamera, wenn eine Kamera auf mehrere Leute zeigt, dass Gesichter erkannt werden zum Beispiel.
Genau.
Also so, das ist keine generative.
Das ist keine generative, also manchmal vielleicht schon, also ich glaube, das ist fließend so, aber das, was du meinst, glaube ich, oder was ich jetzt für mich so rausnehme, sind halt so diese Werkzeuge, ich nenne das immer Mini-Werkzeuge, die halt so in diesen Robotern drinstecken oder in Kameras, die eigentlich für die meisten unsichtbar sind. Mhm. Und diese generativen Sachen sind halt jetzt plötzlich sichtbar geworden und sehen auch noch beautiful aus. Und das ist halt so das Ding, was, glaube ich, auch alle so ein bisschen aufregt gerade. So.
Ich glaube, das lässt sich auch ganz gut mit diesem Hype-Begriff beschreiben. Irgendwie seit, lass es 3 Jahren sein, kennen alle irgendwie diese Wörter wie ChatGPT, DALL-E, etwas generieren und so weiter und so fort. Und Emmy jetzt, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angeteasert, dieser Gedanke von künstlicher Intelligenz ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich alt. Also wenn man so ein bisschen in die Zeit zurückschaut, dann ist es, ich glaube, 1956 auf der Dartmouth-Konferenz wurde es erstmal über Artificial Intelligence geredet. Und das ist schon eine ziemlich lange Zeit her. Und auch weit vorher wurde natürlich schon über das Träumen von Maschinen oder automatisierten Systemen geredet. Also an sich ist dieses Denken und Sprechen darüber schon ziemlich, ziemlich alt.
Ja, ich würde sogar noch die Science-Fiction-Autoren dazu zählen.
Ja,
ich glaube,
in
den 20ern oder so gab es das, glaube ich, auch schon.
Ja, voll.
So, also die Grundideen davon, von so einem nicht iteratives System, das gab es da, glaube ich, nicht, aber so diese, dass da eine Entität ist, die halt nicht nur reagiert, sondern eben auch Dinge neu zusammen kombinieren kann. So, so ist ja unser Geist auch gestrickt und Selbstähnlichkeit und so weiter.
Okay, KI, könnte man jetzt erstmal sagen, da haben wir so ein generative KI von normaler KI und historischer KI so ein Stück durchgenommen. Super. Was haben wir noch? Modell war das nächste.
Modell war das nächste.
Und ich finde es auch wichtig, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir das klären?
Genau. Da passt vielleicht, glaube ich, die Differenzierung zwischen sogenannten LLMs und Diffusionsmodellen. Also das eine nennt sich Large Language Model, das ist ChatGPT. Mhm. Also sprich alle Tools, die so die meisten benutzen, wenn es um Text geht, da gebe ich Text rein, kommt Text raus. So. Diese Modelle sind so trainiert, ergänzt mich, wenn ich irgendwas technisch nicht richtig sage. Und zwar die KI ist darauf trainiert, plausible Antworten zu geben, aber nicht im Sinne von zu wissen, was da kommt, sondern da wird einfach nur Wort an Wort gereiht, mehr nicht. Das ist das, was das Modell kann. Und dann gibt es Diffusionsmodelle, die sind dafür da, Bildinhalte oder visuelle Inhalte aus Noise oder aus Störung zu regenerieren. Also Das ist sozusagen die, das sind die zwei Unterschiede. Das eine macht Visuelles, das andere macht Text. Mhm. So. Und das finden wir halt in DALL-E, in Stable Diffusion, in Midjourney und so weiter. So. Und das sind halt zwei für mich sehr krass unterschiedliche Systeme, so, die halt verschiedene Voraussetzungen haben. So. Und die sollten wir auch anders, also jeweils auch immer anders betrachten. So.
Und die, ja, benennen. Das heißt, also ja, es gibt zwei, also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wenn wir von Modellen sprechen, dann sprechen wir nicht von, jetzt drehe ich mich hier in dem Studio um und schaue auf diese tatsächlich physischen Objekte, die hier stehen und Modelle von etwas anderem sind, sondern das ist eine Begrifflichkeit für eine Art Funktion oder eine Art Kategorie, was
Wissen produziert. Ich stelle mir das wie ein Gehirn vor. Also ein Gehirn aus ganz vielen Punkten, die alle miteinander verbunden sind. Also so ein neuronales Netzwerk, was so ganz dicht vernetzt ist. So. Mhm. Das, die sehen beide, ich glaube, die sehen gleich aus, ich weiß nicht. Aber so vom, wenn man es visualisieren würde, sind die ähnlich, weil sie ja ähnlich funktionieren. Das eine macht halt das, das andere macht das. Aber man kann sich es vorstellen wie Gehirn.
Okay. So.
Da kann man dann einzelne Neuronen anschubsen und dann machen die so lustige Lichterketten.
Ja.
Genau. Und das, die werden trainiert, um mal noch weiter zu hüpfen.
Mhm. Training.
Training. Ja. Und das Training funktioniert mit Daten. Das heißt, Daten können sein Texte, können sein Bilder, was auch immer. Und die können dann mit lustigen Algorithmen verwendet werden, um diese neuronalen Netze, diese Modelle zu trainieren. So. Da gibt es ganz viele Prozeduren, wie das gemacht wird. Ja, bin ich jetzt auch kein super Fachmensch für. Wisst ihr vielleicht mehr?
Ich muss sagen, ich finde es auch immer gar nicht so wichtig, dass man genau technisch versteht, wie das funktioniert, sondern eher, was man damit machen kann, was die Auswirkungen sind. Deswegen muss ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen, weil ich nicht so viel Ahnung davon habe, wie das exakt technisch ist.
Okay, komm, entschuldige bitte, sag Lena.
Nee, ich wollte nur gerade noch einhaken, weil wir das Wort Training und Daten in den Raum geworfen haben. Ich finde es immer ganz lustig, dass wir von künstlicher Intelligenz reden und eigentlich braucht diese künstliche Intelligenz total viel menschliche Intelligenz. Und das kommt eben auch mit den Daten, die wir in so eine KI einfüttern. Das heißt, diese Daten, die können zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, das können Bilder sein, das können auf irgendwelchen Webseiten runtergeladene Bilder sein, mit Alttexten, ohne Alttexten, wie auch immer. Aber es gibt eigentlich immer diesen menschlichen Part in diesem System KI oder zumindest in diesen Trainingsdaten, die dann eventuell die Bilder labeln müssen, die Cluster finden müssen, bevor man eben eigentlich erst trainieren kann und bevor man eben eigentlich erst auch so eine KI benutzen kann. Also da spielt ziemlich viel auch der menschliche Faktor eine Rolle. Und das, muss man zugeben, sind dann oft eben auch sehr schlecht bezahlte ArbeiterInnen, die für super, super wenig Geld den ganzen Tag an ihrem Computer sitzen und eben Bilder, Text, whatever labeln müssen.
Oder manchmal noch mal selber, wenn man einen Capture löst.
Ja, genau, stimmt. Das ist ja gleich das Nächste. Capture ist irgendwie auch so ein Riesending. Genau,
klicken Sie die Verkehrsschilder und so.
Ja, warum? Also ja, es wird dann ziemlich offensichtlich, dass eben diese Daten benutzt werden, um selbstfahrende Autos zu trainieren. Aber ja, ich finde, Capture ist immer so ein spannendes Thema, weil das irgendwie so eine krasse Auslagerung von Arbeit an uns ist. Also wir UserInnen machen dann quasi Arbeit für diese Big-Tech-Companies und labeln Daten und das eigentlich völlig unbezahlt.
Ja, ich werde auch super aggressiv, wenn ich das machen muss. Das
ja,
ist echt furchtbar.
Ja. Aber du kannst ja auch irgendwas einklicken.
Ernsthaft?
Ja.
Das sagst du mir jetzt?
Ja. Echt, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht und dann hat das aber dann wieder ein neues Capture gezeigt.
Ja, das passiert mir auch.
Mir passiert das nicht so oft, aber eigentlich nehmen Captures zum Beispiel auf, wie man die Maus dahin bewegt und die Browser-Daten. Also zum Beispiel den Browser-Verlauf, um halt zu sehen, okay, bist du wirklich ein Mensch oder bist du ein Roboter?
Well. Ja, da wird krass viel abgefangen an Daten. Also es ist wirklich nicht nur das Klicken der Bilder, sondern wie du gerade meintest, so Mausposition, bewege ich mich natürlich oder bin ich halt irgendwie ein Bot, der präzise da und da klicken kann. Ja, und
ja, also wenn du nicht so viele Captures lösen möchtest, dann einfach mit einer ganz shaky Mausbewegung auf den OK-Button gehen.
Crazy wirklich? Hacker, ihr ja? Seid ja voll die Crazy Hacker.
Okay. Also das ist Service Hotline, hurra, hurra, buch-halle.de. Cool, ey, also ich merke voll das profunde Wissen hier. Ich würde mal Richtung Design Education gehen und mal einfach mal rundherum, wenn ihr mit Studierenden arbeitet zum Thema KI, was sind die Fragen, was interessiert die Studierenden als erstes, bevor man überhaupt ins Entwerfen oder ins Konzipieren oder ins Entwickeln geht, mit welchen Erwartungen und Wünschen kommen die in ein Projekt, wo es um KI geht? Oder wenn KI eine Rolle spielt?
Soll ich? Fang gerne an.
Also ich glaube, das Erste, was passiert, ist es gibt eine Überforderung, das kann man schon mal festhalten. Mhm. Und auch eine Frustration, Ängste, also die komplette Palette so, aber auch natürlich so Faszination und ganz viel Halbwissen. Mhm. Und was mir halt auffällt, ich versuche da, glaube ich, gar nicht so sehr drauf einzugehen, also emotional schon, aber ich versuche das gleich zu reparieren, indem ich einfach den Leuten zeige, wie Dinge funktionieren. Also im Sinne von, hier ist ein Computer, da ist eine Open-Source-KI drauf, die funktioniert so, die kann man so manipulieren, mit der kann man das machen, jetzt leg mal los. Und dann überlege ich mir kleine Aufgaben und dann tastet man sich so langsam ran und über das Rantasten, also Learning by Doing, Fehlermeldungen angucken, lustige Resultate teilen, entsteht was. So. Und das ist eigentlich das, was, also da entsteht ein Diskurs so, der total notwendig ist. So. Und das ist so, das funktioniert relativ schnell und macht Spaß. Und daraus entstehen dann halt Profisachen. Vielleicht später mal. Wie läuft das bei euch?
Ja, ich glaube, das ist bei uns auch ziemlich ähnlich. Also gerade so diese Abneigung und diese Sorgen ganz am Anfang und dass halt viele ganz falsche Erwartungen haben und dass man das dann halt total braucht, dass man erstmal damit arbeiten kann und dass man sieht, okay, was funktioniert nicht, wofür kann ich es einsetzen, wie kann man das manipulieren, um das doch irgendwie so ein bisschen zu hacken und dann halt wirklich die interessanten Sachen rauszubekommen. Weil es ist ja halt wirklich nicht so, dass man wirklich, keine Ahnung, auf den Knopf drückt und in 20 Sekunden ist der Entwurf fertig, sondern es bleibt ja ein Werkzeug, womit man irgendwie gestalten muss. Und es nimmt einem ja nicht den ganzen Gestaltungsprozess ab.
Ja, vielleicht dazu noch zu ergänzen, was wir oder ja, ich, du, wahrscheinlich alle in diesem Raum so handhaben, dass man schon direkt einsteigt mit Theorie, mit Input, weil ich finde, dass es absolut wichtig ist, dass man, bevor man loslegt, irgendwelche crazy Dinge generiert, erstmal alle auf einen Nenner bringen muss und erstmal erklären muss, hey, was ist das hier eigentlich? Was machen wir? Was gibt's für Risiken und Nebenwirkungen? Also ich meine, das spielt ja auch immer eine große Rolle. Und was sind irgendwelche Mythen, die aufgetaucht sind? Und auch erstmal von vornherein zu klären, hey, KI ist nicht dieser komische blaue Roboter mit dem seltsamen Licht, was da auftaucht, sondern KI ist was ganz anderes. Und dann so durch die Theorie und durch das Verstehen, was das eigentlich ist, so langsam ins Gestalten kommt. Aber dass das eigentlich immer so ein bisschen der Grundstock, das Grundwissen ist, was man meines Erachtens vorher so ein bisschen ja, wissen sollte, bevor man dann eigentlich direkt loslegen oder einsteigen kann, mit Dingen zu generieren.
Interessant, also ich würde mal sagen, das ist hier ein Hey, let's go und wir reden on the fly, was wir hier gerade erleben und du hilfst es einzusortieren an den Ergebnissen und du würdest aber eher sagen, hey, lass mal vorher kurz hinsetzen und die Theorie oder sagen wir mal den Diskurs schon mal vorvollziehen, um sozusagen nicht diese Fehler noch, also oder in diese ins Experimentieren so reingehen, dass man ständig die Fehler macht, die man sich hätte sparen können, wenn man eigentlich vorher darüber geredet hätte und Sachen axiomatisch angenommen hätte. So, hey, das und das und das, brauchen wir nicht nochmal experimentieren, weil ist schon gemacht.
Ja, einfach daraus, was ihr jetzt auch gerade angesprochen habt, was so die, also das Erste, was immer mit auftaucht, sind irgendwelche Ängste oder irgendwelche falschen Vermutungen, die so im Raum stehen. Und ich finde, es ist wichtig, das erstmal so abgeklärt zu haben, damit wir eben nicht über den blauen Roboter reden, sondern über das Werkzeug, was wir jetzt tatsächlich auch benutzen wollen. Ja, einfach um da so ein bisschen Sicherheit und auch so ein bisschen die Ängste zu nehmen. Finde ich das eigentlich immer einen ganz guten Weg, so einzusteigen.
Aber nochmal, wenn wir so von Ängsten sprechen, ne? Ist das so eine Skynet-Terminator-Angst? Oder ist das so ein Klischee, wenn man von Ängsten spricht, das nimmt mir dann den Job weg?
Ich glaube, viele Leute wissen auch selber gar nicht, wovor sie da genau Angst haben. Mhm. Weil das ist einfach so, würde ich einfach so aufgeladen. Und ja, ich glaube, Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich ist es, kennt ihr dieses, das ist immer blöd, über Memes zu sprechen. Es gibt dieses, es gab ja in den 1960er Jahren eine Fernsehserie, die hieß Scooby-Doo. Und da gab es dann immer, so gab es so eine Gruppe Jugendliche mit einem komischen Hund und die haben immer so Verbrecher gejagt und am Ende war es immer der Zirkusdirektor, dann wurde aber die Hand, wurde mit sozusagen der die Maske abgezogen und dann war es aber doch der Klempner. So, und die, da gibt es so ein Meme, wo das eben passiert und dann stehen da und du siehst so, dass die Maske oder da ist so ein Tuch drüber und das ist so, steht KI und dann wird so weggezogen und dann stand drunter Algorithms und dann wird aber nochmal weggezogen und dann stand Statistics. Mhm. Also das ist eigentlich gar nichts Unbekanntes ist, sondern in eine sehr komplexe Form von Logik in gewisser Weise. Also du hast es vorhin bei den Diffusionsmodellen so gesagt, dass ja, dass aus einem Neues wird etwas herauswahrscheinlichkeitet.
So, ja, also so, herauswahrscheinlichkeitet. Ja, das ist ein sehr schöner Begriff, finde ich total gut.
Top-Begriff. Aber das ist doch schon mal ganz interessant. Und dann wäre ja die nächste Frage, was macht ihr dann für Projekte mit denen? Also mit welchen Fragestellungen, Zielstellungen, Aufgabenstellungen geht man denn in einem Designstudium mit einem KI-Projekt ran? Also aus eurer Erfahrung, was sind so Beispiele, die ihr gemacht habt, über die es sich lohnt, mal zu sprechen? Jetzt fangt ihr mal an. Oder du.
Gerne. Also es sind oft sehr experimentelle Ansätze, die wir da versuchen umzusetzen. Und da geht es natürlich erstmal los mit dem Kennenlernen des Werkzeugs. Was mache ich da? Wie kommuniziere ich überhaupt mit dem Werkzeug? Was gebe ich da ein? Was gebe ich da nicht ein? Also ganz ja, Grundlagen, die man da erstmal anfängt. Und dann aber ziemlich schnell dieses... Naja, ich gebe da was ein, warte 10 Sekunden und hoffe auf das beste Bild und freue mich drüber, dass wir das ziemlich schnell fallen lassen, weil wir eben weiterarbeiten wollen mit dem Material. Wir wollen, wie Emmy vorhin schon gesagt hat, das irgendwie auch so ein bisschen hacken und gucken, ja, wo sind denn da die Grenzen? Wie kommen wir da überhaupt an spannende Dinge? Wie kommen wir weg von diesem krassen Kitsch, der zurzeit super doll reproduziert wird? Und ja, das sind super, ja, experimentelle Aufgaben, die wir da machen. Ganz oft gibt es halt so eine Experimentierrunde. Jeder muss dann irgendwie was Interessantes aus dem Bild rausschneiden und dann fügen wir alles zusammen in eine gemeinsame Collage ein, um so ein bisschen zu gucken, ah, okay, wir können auch alle zusammen mit dieser Technologie arbeiten. Oder dann eben auch so Aufgaben, dass wir uns nochmal in einer Gruppe zusammentreffen und nochmal diskutieren, hey, was sind denn jetzt eigentlich die wichtigen Fragen? Und ich weiß nicht, auch an der Burg hatten wir letztens Lehrauftrag zusammen. Es war super spannend, diese Diskussion zu führen, diese Fragen aufzuschreiben und dann die Studierenden loszuschicken und zu sagen, hey, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 30 Minuten Zeit. Ihr macht jetzt mal eine Zine mit dieser Fragestellung, also ein schnelles Magazin gelayoutet mit dieser Fragestellung und gestaltet mit den Tools, die wir jetzt den ganzen Tag über benutzt haben. Und das fand ich super, super spannend, wie sich eben irgendwie theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, aber gleichzeitig auch gestalterisch. Wie gestalte ich jetzt diese Frage? Wie gehe ich damit um? Ja, so mal kurz zwei verschiedene Aufgaben, die wir so tun.
Was ich auch immer sehr spannend finde, ist irgendwie so ein Reimagine-Thema. Mhm. Dann nehmen wir immer ganz gerne ein Projekt, was man schon mal bearbeitet hatte oder schon quasi in der Hinterhand hat und denken das dann mit KI neu. Das heißt, wir nutzen dann auch KI-Tools dafür und schauen, okay, wie können wir das einsetzen? Wo können wir das irgendwie überspitzen? Wie können wir das auch da wieder manipulieren? Wie können wir das collagieren? Was auch immer, wie können wir das weiterdenken, um halt auch selber die Kreativität zu erweitern? Weil wenn man da irgendwie so diesen neuen Faktor reinbekommt und gerade so dieses Experiment und man macht irgendwas und es generiert 10 Sekunden und man weiß noch gar nicht, was am Ende rauskommt, ich finde das auch unheimlich inspirierend.
Ja, ist es, in der Tat. Ich kann das total unterstreichen, so, die mache ich auch so. Ich habe mir so zwei Sachen aufgeschrieben. Das eine heißt, was bleibt übrig? Fragezeichen. bei uns schwebt immer so eine Frage im Raum oder so ein Gefühl im Raum. Nee, Gefühl ist der falsche Begriff. Ich kann jetzt plötzlich super krasse Grafiken erzeugen, Videos erzeugen aus diesen Bildern, die ich erzeugen kann, kann ich wiederum 3D-Sachen machen und so weiter. Also die Latte ist eigentlich höher gelegt. So. Jeder kann einen Film produzieren oder zu zweit, zu dritt einen ziemlich krassen, kurzen Animationsfilm machen. Und wenn das jeder kann, verändert das ja viele also verändert das die Sichtweise auf verschiedene Medien? Also was ist eine Fotografie, wenn ich es nicht mehr unterscheiden kann, ob es KI-generiert ist oder ob es ein echtes Foto ist? Und spielt es überhaupt noch eine Rolle? Also das ist das, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen, was uns auch so ein bisschen erdet gerade so, weil, also das ist jetzt, ich hatte gestern mit zwei Studis geredet, Taki und Sau, viele Grüße an der Stelle, und zwar, dass wir alle so ein bisschen wieder zu unseren Gewerken, die wir vorher gemacht haben, vor der ganzen KI-Welle wieder zurückkommen und aber KI werkzeughaft dort integrieren. Also so.
Mhm. Hast du ein Beispiel?
Also ich habe viel mit, ich mache jetzt bei mir mal kurz fest, da kann ich es am schnellsten zusammenfassen. Ich habe viel mit so Echtzeit-Body-Tracking gemacht. Also so Outfits am Körper generieren und jetzt lasse ich da live Filter drüber laufen, KI-Filter, die halt dann Materialien ändern können, die sich auf kulturelle Sachen beziehen können. Also mach aus dem Outfit ein sorbisches, geknüpftes Kleid oder sowas. Keine Ahnung. Also das ist halt super abgefahren und erweitert meine Palette massiv. So. Und das auszuwerten und sich auch gegenseitig das auszutauschen, das ist gerade der Stand. So. Und das macht das cool, ist aber auch erschreckend.
Aber ich finde, ich möchte da kurz auf den Werkzeugbegriff nochmal kommen. Also, weil du hast gesagt, du das Kommunizieren mit dem Werkzeug, was ich schon total geil finde. Also, Stift, schön, dass du da bist. Los, komm, das ist ja eine andere Art der Kommunikation, weil ich den in die Hand nehme. Ich kann den, je nachdem, wie er ergonomisch geformt ist und was er für eine spurgebende Spitze hat, erzeuge ich wird mein Ausdruck anders visuell gefasst, jetzt mal so grob gesagt. Beispiel Stift. Das ist ja eine sehr motorische, sehr fast schon sinnliche Tätigkeit, die man, wenn man, noch würde ich noch nicht mal als ein Klischee oder Kitsch bezeichnen, aber die man ja schon mit Gestaltung verbindet. Also, dass ich mich als Mensch ausdrücke, im Design vielleicht, im Dienst und Zweck für andere, in der Kunst eher, um mich selber zu reproduzieren, aber das mache ich so. Jetzt ist aber die Kommunikation mit einem Tool teilweise ja noch was anderes. Da ist es eben bei einem Large Language Model beispielsweise so, dass ich Text eingebe. So, und ich kann mir aber eben auch inzwischen bei ChatGPT ja auch schon Bilder generieren lassen. Ist das korrekt? Mhm. Genau. Das heißt, ich nähere mich dem Tool auf einer sprachlichen Ebene. Und dann ist es natürlich eine ganz andere, darauf will ich kurz ein und dann natürlich nochmal generell auf die Frage, ja, was ist die, da ist dann am Ende des Tages KI dann doch nur sowas wie Photoshop als Werkzeug? Also vielleicht erstmal die eine Frage an dich mit dem Kommunizieren und dann vielleicht nochmal die Diskussion über die Werkzeughaftigkeit und ob diese Reduktion Sinn macht oder nicht.
Ja, also Werkzeugbegriff ist ja irgendwie auch immer ein Riesenwort und viel Theorie. Okay. Aber ich finde es total spannend, darüber nachzudenken. Auch das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Stift, was für mich irgendwie sehr augenöffnend ist, dass jedes Werkzeug, das ich benutze, ja irgendwie mitgestaltet. Es ist eben der Stift, den ich benutze, der sieht so und so aus, den kann ich so und so benutzen. Das Gleiche haben wir aber auch bei digitalen Tools. Also wenn ich mir verschiedene Layout-Programme angucke, dann kann ich eben auch nur das machen, was mir das Programm vorschreibt. Und da kommuniziere ich anders als mit KI-Werkzeugen. Da kommuniziere ich durch ein Interface, was mir gegeben ist, durch meine Maus oder wenn es eben was Haptisches ist, dann nehme ich es in die Hand und spüre das. Und was jetzt eben dieser andere neue Schritt ist, der dazugekommen ist, dass wir eben über Sprache gestalten. Also Sprache wird quasi zu einer Art Gestaltungsmittel. Und sich darüber Gedanken zu machen, finde ich wahnsinnig spannend. Auch wieder einen Schritt zurückzugehen, was ist eigentlich Gestaltung und wie beschreibe ich Gestaltung und wie kann ich das übersetzen, sodass eben das rauskommt, was ich mir vorstelle. Also quasi eine ganz neue Methode zu gestalten. Ja.
Ich würde da gerne noch was dazufügen, weil du sagst, dass Sprache eine Rolle spielt. Also ja, aber nicht nur. Also Stichwort Image-to-Image-Modelle. Also man kann ein Bild nehmen und das in dieses neuronale Netz schicken, sag ich mal so, und das überarbeiten lassen, zum Beispiel wie ein Filter. So. Das funktioniert aber auch mit Audiodaten. Also man kann sagen Audio-to-Image oder Image-to-Audio oder Audio-to-Text und so weiter. Also das kann halt einen hohen Abstraktionsgrad haben. Das kann auch gestalterisch relevant sein. Also so, das ist das, was KI als Werkzeug kann. So. Und das, da haben wir nur die Spitze vom Eisberg gerade entdeckt. So. Ja. Also beispielsweise, du machst also Buchstaben tanzen, deinen Namen tanzen. So. Das kann man durchaus mit KI zu einer gestalterischen Praxis überführen, die interessant, die wirklich interessant ist, also auch im Ergebnis.
So. Um dein Typo zu gestalten.
Ja, genau. So, und das, da rede ich jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Joke, sondern das ist, wie bewege ich meinen Körper? Mein Körper ist ja, also unser Ästhetikempfinden hat was mit unserem Körper zu tun und mit dem, wie lang die einzelnen Glieder zueinander sind und so weiter und wie ich die bewege und daraus eine Ästhetik zu entwickeln, da kann ich KI für benutzen, das geht so. Und das meine ich damit so, das ist nicht nur, ich übersetze einen Text oder so. Ja. Und das finde ich halt super spannend.
Das ist total cool. Ich frage mich nur, am Ende macht aber das System ja doch das basically, was es soll und spricht ähnlich wie ein, wenn ich mit dem Stift aber mit dem Stift ein Strich aufs Papier mache, dann habe ich ja auch ein Feedback sozusagen mir selber erzeugt. Und nun ist dieses System aber ja sehr kompliziert, anders als ein Stift, weil, und das hattet ihr vorher gesagt, es gibt diese politischen Implikationen, es gibt die Nachhaltigkeitsimplikationen. Ich finde, was ist das? Copyright-Kram und so. Also, ne, ja. Dieses... Und das vielleicht nochmal so eine Frage. Ich spreche, also auch wenn ich es vielleicht als Text eingebe, spreche ich ja hinein und ich kriege Text zurück. Oder halt ein Bild, aber vielleicht auch eine Erklärung, hey, sorry, ich kann dir das Bild nicht machen. Mhm. Und dann ist ja aber der Punkt, nee, du kannst es schon. Du kannst mir schon das Bild produzieren, aber du darfst nicht. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein, mir ist das mal aufgefallen, also um nochmal in die Analogie zurückzukommen, ein Geldschein einscannen. Einscannen geht, aber in Photoshop bearbeiten geht wiederum nicht. Mhm. Also auch da kann das Tool das, aber es hat halt eine Restriktion eingebaut. Und es haben aber ja auch diese KI-Tools Restriktionen. Ne? Also beispielsweise wird dir nichts eine Mickey-Maus darstellen, weil halt irgendwelche Amerika, also wahrscheinlich dann der Disney-Konzern, einen einfach sehr mächtig ist, ohne jetzt irgendwie so conspiracy-mäßig zu sein. Aber ich glaube, es gibt so verschiedene Copyright-Infringements oder Datasets, auf die man halt nicht zurückgreifen darf oder vielleicht zurückgreifen darf, aber nicht wiederum ausgeben kann. Ist das so? Und ist es ein Teil, also wie sehr sind diese Tools ja dann doch nur so halbmächtig, weil man halt doch nicht bis rein kann? Oder können Studierende aus euren Kursen danach da tiefer rein als nur in diese andere Ebene? Apropos also Hacker.
Also ich finde das, die Bemühen irgendwie sehr, sehr zum Schmunzeln, diese ganzen Sachen zu alignen. Das heißt, das Alignment-Problem. Also sprich, du hast eine KI und du willst nicht, dass die bestimmte Sachen macht.
Das nennt man Alignment.
Alignment. Also das ist eine Methode. Ich weiß, keine Ahnung, also so, ob das eine Methode ist, aber das ist quasi eine Disziplin. Man versucht, dem System beizubringen, zum Beispiel erkläre mir, wie man eine Bombe baut. Dass da halt eben keine Wege reinführen, dass das System dir erklärt, wie eine Bombe zu bauen ist. Mhm. Obwohl es das eigentlich weiß. So. Wege dazu, das zu umschiffen, gibt es mittlerweile en masse. Also weil man kann sich ChatGPT-Derivate, aber kleine Mini-Modelle runterladen. Kann die selber trainieren auf einem Home-PC. Ich arbeite mit meinen Studierenden nur mit Offline-Modellen, also sprich, wir ziehen das runter aus dem Netz, da gibt es diverse Quellen. Die kann man auch wieder umbauen, wenn man will. Also, und da gibt es überhaupt kein No, wie heißt das, wie heißt dieser NSFW? Not safe for work. Keine Ahnung, ich war schockiert, dass es sowas überhaupt gibt, aber wenn man dann sieht, was eigentlich als not safe for work einkategorisiert ist, dann lache ich mich kaputt. Also das ist eine Andeutung von einer Ader oder so, wo man so denkt, ernsthaft, man muss schon bei den Modellen wirklich explizit werden, damit die dann wirklich Geschlechtsteile machen oder Blut oder was auch immer man haben will. So. Also das ist eigentlich alles ziemlich harmlos aus meiner Erfahrung. Da kommt natürlich, also man kann solche Modelle auch auf Gore trainieren oder auf Bomben basteln oder was auch immer. Also die Katze ist definitiv aus dem Sack. So.
Katzenbilder und sind ja auch.
Katzen mit Bomben und Säcken.
Okay, ja. Und man muss ja auch sagen, dass man auch bei ChatGPT so Sachen umgehen kann. Oder halt bei sämtlichen beschränkten Modellen. Weil wenn man von ChatGPT eine Bombe bauen lassen will, sagt es wahrscheinlich, nee, sorry, das können wir nicht machen. Aber es gibt immer so Wege, das zu umgehen, wie zum Beispiel, was würde ich auf keinen Fall tun, um eine Bombe zu bauen? Ja. Oder erzähl mir eine gute Nachtgeschichte und es soll darum gehen, eine Bombe zu bauen. Und dann wird es wahrscheinlich schon besser funktionieren.
Ja,
ja, voll. Nee, ich wollte nur noch dazu sagen, aber gerade wenn wir Richtung Dolly schauen, da gibt es zum Beispiel eine ziemlich krasse Content-Moderation. Also das ist nicht so wie bei Stable Diffusion, dass ich da nahezu eigentlich alles generieren kann, sondern da ziemlich schnell die Warnung kommt, hey, hier, das könnte gefährlich sein, das Bild wird jetzt nicht angezeigt.
Also sollen wir vielleicht mal kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen Stable Diffusion und Dolly?
Gerne.
Du
bist ja die-hard Stable Diffusion-Nutzer.
Ja, genau. Also DALI ist halt ein Anbieter, das ist ein Online-System. Da die ganzen Server werden von einem Anbieter zur Verfügung gestellt und der übernimmt gewisse Verantwortung. So. Stable Diffusion ist quasi eine Reihe von Modellen. Also es gibt 1.5, 2.0, bla bla. Und das wird, diese Modelle wurden ursprünglich bereitgestellt von Stability AI und die kann man runterladen unter einer Open-Source-Lizenz. Auch die Trainingsdaten ist so eine Grauzone. Das ist alles noch nicht rechtlich abgedeckt, aber im Moment ist es halt ein großer Spielplatz. So. Und das, finde ich, ist ein Riesenunterschied so im Sinne von, da steckt wieder Manpower dahinter. Ja. Da sitzen ein Haufen Leute, die sich den ganzen Tag um so Fälle kümmern.
Bei Dolly?
Ja.
Menschen?
Ja. Wie gesagt, dieser menschliche Faktor in künstlicher Intelligenz, das ist ein Ding. Also es ist nicht einfach wenig Power, die dahinter steckt. Ja. Das ist wirklich krass.
Okay, let's go back to Design Education. Das heißt, ich habe das auch gerade so ein bisschen derailed. Aber das, die Frage lautet, okay, ihr arbeitet mit denen, es wird erstmal diskutiert oder eben los experimentiert und dann draufgeschaut und reflektiert. Und dann habt ihr gerade erzählt, dass zum Beispiel ein Fanzine entstehen, also ein Zine entstehen kann, was die neu erlernten Werkzeuge und dessen Outputs verwendet, um nochmal einen Loop zu drehen, sozusagen. Genau. Das macht ja total Sinn, um sozusagen nicht so into the void zu designen, sondern einem speziellen Ding. Das sind ja aber erstmal sehr ästhetische Explorationen. Gibt es denn auch, oder wie kann denn KI auf einer anderen Nützlichkeit, also sag mal, wenn man so funktionstheoretisch denkt, auf einer praktischen Funktion oder so, oder noch neueres, noch ein besseres Werkzeug mit dem Werkzeug bauen? Geht sowas? Oder erzählt man noch mal ein paar Ergebnisse aus so KI-Workshops oder KI-Design-Projekten, wo ihr dann vielleicht auch erklären könnt, okay, und das hat dann aber auch den Studierenden das und das gebracht, weil die konnten das dann da weiter nutzen.
Ein Beispiel, was wir, glaube ich, relativ früh gestartet haben, war eben auch das große Thema Schrift. Wie gehen wir mit Schrift um? Wie können wir Schrift generieren? Und da war es für uns zum Beispiel super spannend, dass eben nicht nur dieses, okay, wir gehen jetzt los und generieren da so Buchstaben, die sehen irgendwie alle ganz cool aus, sondern das tatsächlich so, ja, wir sagen immer so gerne so Ping-Pong-Partner, also wir geben was rein, holen das wieder raus, suchen uns Bilder raus, die uns gefallen haben, modifizieren die vielleicht noch selber, drucken die aus, gestalten die nochmal anderweitig, scannen die wieder ein und dann tatsächlich daraus eine Schrift zu bauen, ist zum Beispiel mal so ein Projekt, was quasi in die KI reingegeben wurde, wieder rausgeholt wurde und dann wieder was völlig anderes oder was man dann auch benutzen kann und was irgendwie Handwerk und Ästhetikgestaltung in einem Produkt, nenne ich es jetzt mal, ist. Genau, das mal so als ein Beispiel, was wir da gemacht haben.
Ja, ich glaube, ich würde auch noch mal betonen, dass bei uns KI, also trotz KI-Workshop, immer nur ein Teil des Workflows ist. Dass man trotzdem merkt, okay, ich kann damit, also das ist halt wirklich nur ein Tool und ich kann das als Gestaltungsprozess nutzen, das aber trotzdem wieder rausholen, kann das in die echte Welt bringen, wie Lina gerade sagte, das einscannen, ausschneiden, was auch immer, um das halt wieder zu verändern und in diesem Ping-Pong-Prinzip hin und her zu geben.
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir sind da noch an der Spitze vom Eisberg, weil wir logischerweise, also ihr seid jetzt auch nicht die super High-End-Programmierer, ich auch nicht, also wir können bis in so einer gewissen Tiefe gucken Und das war's dann auch. Aber das, was jetzt schon oben schwimmt, ist interessant. Und in meiner Sicht ist es sowas, zum Beispiel auch im Kreativprozess KI zu benutzen. Also sprich, man hat eine grobe Idee von irgendwas und dann skizziere ich das so und jag das einmal in die KI und sag, ja, mach mal so, nein, lieber ein bisschen die Richtung. Dann skizziere ich da nochmal drüber und also ich spiele halt Ping-Pong eigentlich, bis ich zu einer Visualisierung komme, wo ich das Gefühl habe, ah ja, das ist schon, das passt schon. Und schaffe innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Iterationen derselben Idee und kann viel schneller bewerten, ist es jetzt relevant oder nicht. Da geht es um Form, da geht es aber auch um, geht's auch um so kulturelle Sachen. Ja? Also wir reden jetzt nicht nur über, wie eine Brücke aussieht oder so, sondern eben auch, wie könnte eine Textur, wie könnte eine Textur, wie heißt das denn?
Muster?
Eine textile Struktur aussehen und ein gewebtes Stück aus Mülltüten zum Beispiel oder so. Also man kann auch wirklich abstruse Materialien nehmen oder wie würde ein gestricktes Stahl, aussehen, gemixt mit Erdbeeren oder so. Also so, das sind so Sachen, die man kann richtig krass rumspinnen so. Und das ist im Moment eigentlich das, was super befreiend ist. Also für mich jetzt auch, oder ich weiß nicht, bei euch geht es ja wahrscheinlich auch so, man kommt aus so einer Programmierer-Ecke und freut sich, wenn der Computer ganz viele lustige, bunte Bildchen erzeugen kann und plötzlich kommt da aber viel, viel mehr raus. Also mich hat das super gecatcht.
Rauchend ist aber eine Art von Filterkompetenz dann aber in der stärkere. Also weil das halt so schnell geht, also weil da so viel neues Zeug rauspoppt und...
Was meinst du mit
Dass man das kuratieren kann, oder?
Ja, oder dass man auswählen kann. Mhm. Ne? Also dieses, mit dem Stift, also ich versuche wirklich das dümmste Gegenbeispiel zu nehmen, was es gibt, zeichne ich und habe, während ich das tue, reflektiere ich ja schon mein Handeln. Immer wieder. Dieser Zeichenprozess ist ja immer so im Flow. Und so ist es aber eben ja auch rein, raus. Also sozusagen, okay, Stahl mit Erdbeeren, mehr Erdbeeren, weniger Erdbeeren, mehr Stahl. Also immer in dieses Aushandeln des richtigen Verhältnisses. Und aber es ist ja so hochauflösend, was rauskommt. Ne? Also ich glaube, dieses eine Art oder vielleicht ist oder eine Emanzipation von dieser Stärke der Bilder. Also die sind so, wenn ich zeichne, sieht es scheiße aus, weil ich kann nicht so gut zeichnen. Genau, aber dort kommt es sofort so.
Aber das kommt ja drauf an, also wir müssen auch differenzieren. Mhm. Wir dürfen nicht über Midjourney-Bilder reden, sondern das meine ich damit mit die Aneignung dieses Werkzeugs. Man kann den KIs sagen, mach mal nicht so detailliert. Oder geh mal bitte auf das und das ein. So, das kann ich dem sagen. Also nicht das sagen, sondern da drehe ich an zwei Reglern und das ist eine Kompetenz, die kann man relativ schnell vermitteln. Also keine Ahnung, dreh mal die Noise runter, mach mal CFG-Scale runter, bla bla, benutze das und das Modell, fertig. So, das sind drei Einstellungen und dann macht es genau das, was ich will. So,
ja.
Und das ist, da steckt das dann so. Und da kannst du sagen, ich mal hier einen kleinen Strich und dann die KI, die fängt dann, du sagst dann dazu, das soll mal ein Eichhörnchen sein. Und dann fängt der an kleinen Stellen zu ändern. Und dort ist das Eichhörnchen, alles klar.
Ja, und ich finde es auch immer, also jetzt halt noch wichtiger, das Auge zu schulen und eben auf diese Masse einzugehen und wirklich sich zu überlegen, was will ich ausdrücken, wie soll meine Gestaltung in diesem Ding, was generiert wurde, aussehen und wirklich das auch zu schulen, dass man eben diesen Blick dafür bekommt und nicht verloren geht in dieser Masse, die halt tagtäglich produziert wird oder die man auch selber so produziert.
Ja. Und auch die Benennung davon zu wissen und auch, was eine super krasse Kompetenz ist, die, glaube ich, relevant ist, ist, wenn ich jetzt ein Bild habe und ich merke, da stimmt was nicht. So. Genau zu benennen, was stimmt denn da nicht.
Ja.
So. Also, wenn ich das Licht sozusagen, was ist ein Rimlight und wieso brauche ich das, was macht das eigentlich mit einem Bild, aus welche Kamera will ich benutzen, Filme, tralala, diese ganzen, das, was ihr beim Prompt Battle logischerweise auch immer mitkriegt, wenn Leute dann Bokeh eingeben, 4K, 8K, Render, bla bla, die Insider wissen Bescheid. So, sagt dir was, oder?
Ja, ich muss nur mich zurückhalten, aber ja.
Okay. Genau, also das, jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße.
Nee, es ist super, du hast aber einen neuen Faden aufgemacht. Prompt Battle besprechen wir gleich, weil du gerade nochmal darauf angesprochen hast. Aber ich finde zum Beispiel, also und warum also ihr merkt, wie, oder generell ist ja, wird ja klar, wie hölzern ich mich versuche, dem zu nähern, auch weil ich nur so ein Oberflächenwissen habe dazu.
Ich finde, du machst das sehr gut. Ja. Ich finde nicht, dass das hölzern ist.
Nein, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich diese irgendwie auf Social Media oder irgendwo tauchen, diese, hey, voll cool, neues, was habe ich gerade irgendwie verfolgt, so diese ganzen Fashion Fotografie für Online-Kataloge, also so Zalando, About You, whatever, ne, es geht inzwischen richtig gut, dass du sozusagen gar keine Models mehr brauchst, sondern du benutzt einfach ein Model, also lässt dir sozusagen eine menschliche Person dazu high-res auflösend generieren. Und habe einen Post dazu gesehen, da ging es aber gar nicht um die Person, die dort abgebildet ist, sondern wie das Decal, also das Motiv auf dem Shirt, die Faltenwürfe richtig mitnimmt auf dem Körper dieser Person, die dort abgebildet war. Aber ich habe trotzdem versucht, und das ist genau das, dieses Schulen des Auges, darauf will ich hinaus. Also wir sind ja aus dem Uncanny Valley schon raus, aber wir sind so kurz vor der 100, aber da kommt nochmal ein Uncanny Valley, so ein ganz komisches. Du siehst irgendwie komisch aus. Irgendwie bist du zu schön. Irgendwas haut da nicht hin. Ne? Also das ist manchmal die Haut oder diese softe Pfirsichness, die da so auf diesen Gesichtern drauf liegt. Und du denkst, was ist, also zu perfekt. Mhm. Ne? Also es ist noch nicht perfekt genug, aber das ist an dieser nächsten Stufe dran. Und da kann ich es noch nicht benennen. Ihr merkt, wie ich es noch nicht sagen kann, was es ist, was es so, ich kriege so Gänsehaut, so seltsam macht. Ne? Und da überhaupt erstmal ein Vokabular dafür zu entwickeln, voll. Um dann auch damit gestalterisch argumentieren zu können, ist ein total wichtiger Punkt, glaube ich.
Ja, und das, also deswegen meinte ich das vorhin auch, Sprache als Gestaltungsmittel, weil wenn man sich mal so ein Prompt anguckt, dann ist es ja oft auch eine sehr analytische Bildbeschreibung, die man da eingibt. Und das kommt eben auch nicht von nichts. So diese Begriffe, die muss man lernen. Man braucht ein Grundverständnis dafür. Man braucht ein Grundverständnis von einem Bildaufbau, wie du vorhin meintest, Kameraeinstellung und so weiter und so fort. Um dann erstmal überhaupt Resultate zu bekommen.
Ja, und auch dafür braucht man ja wieder den Menschen, der den Prompt überhaupt eingibt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie KI-Kunst machen kann und die KI macht einfach alleine das Bild und das war's dann.
Nein?
Geht das nicht? Nee, dann kommt halt immer der ganze Mid-Journey-Artist-Bums raus. Aber sie gehen nicht raus.
Okay, aber wenn du gerade, also wir wollen ja auch irgendwie das Vokabular irgendwie so ein bisschen aufbauen. Prompt. Du hast gesagt, ein Prompt. Was ist ein Prompt?
Das ist quasi die Bildbeschreibung, quasi die Eingabe, die man macht. Das kann in dem Fall auch ein Text sein, das kann aber auch ein Bild sein, glaube ich.
Das kann auch eine Pose sein. Oder genau. Eine Audiodatei zum Beispiel.
Ich würde sagen, ein Prompt ist in dem Fall einfach die Eingabe.
Mhm. Das beschreibt es eigentlich ziemlich genau.
Und was ist ein Prompt-Battle? Das ist jetzt immer so kurz.
Gute Überleitung.
Ich versuche mal so ein bisschen so, euch die Bühne zu geben. Erklärt mal, was habt ihr mit dem Prompt-Battle gemacht und was hat das mit KI und was hat das mit Design und Design-Ausbildung und KI zu tun?
Ja, ich kann ja mal kurz ein bisschen anfangen. Du kannst gerne einspringen. Das Prompt-Battle ist ein Battle-Format, das wir, ich glaube, 2022 an der HTW in Dresden entwickelt haben, in einem kleinen Team von 2 Professoren und eben noch 6 Studierenden. Und es ging quasi, also KI war für uns damals nicht neu, aber da bahnte sich halt eben dieser krasse Hype an. Und Sebastian Schmieg und Florian Schmidt kamen eben auf unsere kleine Gruppe zu, weil wir eben schon irgendwie auch so ein bisschen im Thema waren, und haben dann zusammen überlegt, wie kann man so ein Format schaffen, dass man A, lernt, was ist überhaupt dieses Prompten, dieses Bilder generieren, aber auch auf einer gleichen Art und Weise einen gewissen Entertainment-Faktor hat, Spaß am Prompten und am erkennen, was da eigentlich auch rauskommt. Ja, und das ist, wie gesagt, 2020 entstanden. Ich glaube, im Oktober 2022 hatten wir unser erstes Battle in Dresden, in Hellerau. Und mit dem Battle ist das irgendwie alles ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile beim 30. Battle und touren da so durch Deutschland, Europa, mittlerweile glaube ich sogar um die ganze Welt. Genau, und das ist eben super spannend, weil es wie gesagt ein Battle ist. Es gibt, ich glaube, 7 Runden, 8 TeilnehmerInnen. Und es geht quasi darum, in einer gewissen Zeit eine Aufgabe zu lösen. Und die Aufgabe wird eben dadurch gelöst, dass ein Bild generiert wird und das Publikum dann entscheidet, wer das besser gemacht hat, wer vielleicht die Aufgabe am besten gelöst hat, wer vielleicht aber auch manchmal charmanter den Prompt geschrieben hat. Also es kommt gar nicht immer nur auf das Ergebnis drauf an. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Konzept zusammengefasst von diesem Battle. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas ergänzen?
Vielleicht auch noch, ähnlich wie bei den Workshops, gibt es auch, ich sag mal, wie so einen kleinen Input-Teil. Mhm. Denn es gibt auch noch, also es wird durch Videos ergänzt, um auch nochmal die Implikationen von den Text-zu-Image-Modellen quasi in die Öffentlichkeit zu bringen. Wo es auch nochmal darum geht, okay, worauf basieren die Trainingsdaten? Warum kann KI nur menschlich sein? Und genau, wie man mit den Tools umgeht oder was die Tools auch mit uns machen.
Und ihr habt das während eures Designstudiums in einem Designprojekt an der Hochschule gelernt. Was habt ihr denn dabei tatsächlich für eure Designpraxis auch gelernt? Also hier frage ich tatsächlich als Designlehrender selber, ne, voll das coole Projekt, es ist ja unglaublich bekannt und toll und oft kopiert. Aber wenn ihr jetzt nochmal so in diesen Moment zurückgeht, während ihr euch damit auseinandergesetzt habt, was sind so war so der Game Changer? Ah, KI, ja, well. Oder also was habt ihr da eigentlich rausgeholt für euch in dem Projekt?
Ich glaube, für mich war so ein bisschen das Spannendste auch zu sehen. Wir sind ja immer an ganz verschiedenen Orten und es sind ganz verschiedene Menschen, die da eben an dem Computer sitzen und ihre Prompts eingeben. Und das Spannende für mich war daran zu sehen, wie Menschen damit umgehen mit einem anderen Hintergrundwissen. Und zwar ganz, ganz oft Menschen, die gewonnen haben, die noch nie irgendwas gepromptet haben. Das war für mich erstmal so ein, okay, krass. Und was ich super, super spannend fand, neben dieser ganzen Technologie und KI und Prompten, bla bla bla, dass mal wieder der menschliche Faktor so unglaublich wichtig war bei den Bildern, die da rausgekommen sind. Es war nicht immer, okay, das Bild sieht jetzt super cool aus, es hat die Aufgabe gelöst, sondern der Mensch, der das gemacht hat, hat da eine ziemlich große Rolle gespielt. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein Aha-Moment.
Aber ich frage mich gerade, also der Mensch, der das dann, also der Protagonist, Protagonistin auf der Bühne oder das Menschliche im Bild?
Nee, tatsächlich der Protagonist, Protagonistin auf der Bühne, die dann da so performen und irgendwie auch so charmant sind in dem, was sie da eingeben und wie sie das eingeben.
Was eingegeben wird. Mhm. Und oftmals passiert es ja auch da wieder, dass der Prompt geblockt wird. Und trotzdem gewinnen manchmal die Leute, weil die halt schon den Prompt gesehen haben, also das Publikum hat den Prompt gesehen und die Person kommt trotzdem weiter in die nächste Runde.
Also um es doch vielleicht nochmal aus meiner Perspektive, für wenn man die es noch nicht kennen, es gibt eine Bühne, auf der Bühne sitzen sich zwei Menschen gegenüber, die haben ein Screen vor sich und das Publikum steht sozusagen vor der Bühne, ich finde idealerweise steht, und dann sehen die, anders als die Menschen, die auf der Bühne sitzen, hinten, was jeweils andere Person auch promptet. Also man sieht so, okay, wenn würde ich jetzt gegen dich spielen, Lina, und eine Aufgabe lautet.
Was passiert bei OpenAI, während die NutzerInnen Prompts eingeben?
Genau, okay, und dann geht die Düdelmusik los, nochmal die Düdelmusik. Und dann sitze ich da und schreibe meinen Prompt und das sieht das Publikum und man sieht, wie du den Prompt einschreibst. Ja. Und ich schreibe hin, Affen tanzen im Kreis, Hi-Res,
4K.
4K, genau. Und du schreibst einfach nur Bild eines Apfels. Mhm. Enter.
Ja, so, genau. Exakt so.
Genau, und dann rüttelt, dann werden die Bilder generiert. 4 Stück auf jeder Seite. Mhm. Dann picke ich mir meins aus, was am besten nach tanzenden Affen in einem Office aussieht. Du suchst dir den besten Apfel raus. Und dann geht das Publikum ich finde es immer geil, wenn die sich dann bewegen und sich auf die jeweilige Seite stellen. Team Rot, Team
Magenta Grün. Und Lime.
Genau. Und dann hat die Person gewonnen und dann ist das hier wie beim Dart, keine Ahnung, aber wie beim Sport und dann ist man irgendwann im Finale. Und
genau.
Dann was gewonnen.
Ja.
Ja, genau. Und was mir noch auffällt, und ich glaube, das ist eben da nochmal das Interessante, dass genau diese, das Edo zu Dentainment, dass ich habe das mal in Görlitz gesehen, dass dann eben nochmal wirklich zwischendurch erklärt wird, hey, wir haben jetzt hier mega viel Fun, aber there's Clickwork, sowas. Mhm. Oder hey, wir haben hier voll viel Spaß, aber denk mal an Deepfakes oder sowas. Also, dass diese Sachen da alle einem so in der Bildungspause eigentlich
genau,
so untergeschoben werden. Das finde ich total cool. Und was ich aber eben auch bei der menschlichen Komponente spannend finde, dass dieses Format halt eben auch von so einem Showmaster lebt. Das ist halt eine Show.
Es ist ein Battle.
Das ist Stage-Time, prompt am Mittwoch. Das ist eine große Show. Und ich glaube, das finde ich unglaublich cool, weil das genau dieses Angstlevel so rausnimmt. Mhm. Ne? Und eher wahrscheinlich auf dieses Education-Modell von dir, Tristan, zu halten. Wir fangen jetzt mal an. So, und dann machen wir das. Und dann kommt diese Ebene des Lernens.
Ja, so. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix aus dem, was wir vorhin erzählt hatten, mal in ein Format gepackt, das sowohl Entertainment als auch irgendwie Wissen vermitteln
hat. Und war das aber schon, so wie der Prompt Battle jetzt ist der so, wie er geplant war? Oder hat der sich noch nachdem ihr sozusagen dieses Projekt an der Hochschule fertig gemacht habt, nochmal erweitert, entwickelt? Oder ist das abgegeben, fertig?
Naja, also die Aufgaben sind eigentlich nie gleich. Die Aufgaben sind immer das, was eigentlich am einfachsten auch zu ändern ist. Das heißt, das passen wir entweder auf gerade aktuelle Themen an oder auf, naja, bestimmte Sachen, wenn wir vor Ort sind, gucken wir und laufen wir da einen Tag übers Gelände und sehen so Dinge und basteln das da noch mit rein oder beziehen das viel stärker auf GestalterInnen und so weiter und so fort. Das ist so der Faktor, den wir eigentlich immer wieder versuchen auszutauschen und aktuell zu halten. Was sich geändert hat oder nochmal geändert werden musste, war zum Beispiel in den Videos. Da gab's, also die waren dann halt so schnell veraltet, weil dieses, ja, man hat's ja, glaube ich, mitbekommen, es ist alles unglaublich schnell passiert und da hat sich so viel getan, dass dann irgendwann was nicht mehr gestimmt hatte, das musste dann auch mal schnell geändert werden. Und dann steht halt auch immer wieder die große Frage im Raum, so die Modelle, die entwickeln sich weiter. Es werden jetzt mittlerweile, ist jetzt Dolly 3 publiziert worden oder angekündigt worden und das bringt wieder eine ganz andere Ästhetik mit sich. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Welches Tool, welches Programm nutzt man überhaupt dafür, um eben auch irgendwie up to date zu sein? Aber eigentlich das Format an sich hat sich über die Zeit schon weiterentwickelt, aber ist streng genommen relativ gleich, also relativ gleich zum Ursprung geblieben.
Ja.
Welches Feedback bekommt ihr, wenn ihr das macht, von den Leuten?
Viel. Naja, zum einen ist es halt wirklich dieses, boah, krass, das war jetzt eine richtige Show, das hat übelst Bock gemacht und im gleichen Atemzug kommen super viele Menschen an und sagen, hey, die Videos, die waren super. Also auch nochmal Props an das Team, die Videos gemacht haben. Super informativ und das ist genau das, was wir gebraucht haben. Und ganz oft eben auch das Feedback, okay, ich sag's da jetzt zum ersten Mal und das hat mir, glaube ich, gerade so unglaublich viel geholfen zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, was das ist und was ich damit machen kann. Und es ist irgendwie so ein guter erster Schritt gewesen. Ja, das so kurz zusammengefasst.
Ja, und auch ganz oft, also nochmal aufbauen auf dem, was du gerade gesagt hast, ach, das war KI?
Ja, genau.
Jetzt verstehe ich das.
Ja.
Ja, ist geil, ne? Was das eigentlich, wie doch Unterhaltung doch einen hohen Vermittlungscharakter haben kann.
Ja, ne? Total.
Sagen, wir denken ja immer so, ja, wir müssen irgendwie KI in die Schulen bringen oder KI an den Designhochschulen einweben, ne? Und im Endeffekt reicht es manchmal schon. Also, ne, also was, welche Tiefe kannst du erreichen, in welchen Zeit, in was für einem Zeitraum, ne? Und ne, also wenn Leute ankommen und na, wie lange dauert so eine Show? 90 Minuten vielleicht?
Ja, genau. Ungefähr.
Ja, ne? Dann gehen die Leute raus, 90 Minuten ist eine Unterrichtseinheit im Endeffekt. Ne? Und da haben auch alle mega Spaß dabei gehabt. Und das und zeigt aber eben auch, na, so weit kann man eben in 90 Minuten irgendwie kommen. Aber die Tiefe und diese eigentliche Handlungsmacht und die Reflexionsebene ist dann halt eine nochmal eine andere Stufe und verlangt nochmal eine andere Auseinandersetzung. Habe ich manchmal das Gefühl, wir wollen ja immer alle total viel von den Studierenden. Also man muss irgendwie gut zeichnen können, ein bisschen coden, ordentlich mit mindestens irgendwelchen Grafikprogrammen umgehen, ein CAD-Programm, schlau denken, schlau reden, gut, also ne, und dann auch noch das. Ne? Also ich habe manchmal so das Gefühl, was können wir denn verlangen? Also aus lehrenden Perspektive, wie deep oder gegen, ne, das ist immer so, wir können es ja nicht gegen irgendwas eintauschen, wir haben ja schon ein volles Curriculum, jetzt kommt einfach noch ein Tool dazu. Habt ihr dazu eine Position? Wie kriegt man das eigentlich verhandelt?
Also ich glaube, es tauscht sich aus, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also Stichwort Copilot, ChatGPT, also sprich, man möchte was programmieren und das müsste man vor 2 Jahren wirklich alles per Hand oder mit Stack Overflow, falls das jemand noch kennt. also irgendwie sich zusammenklauen aus dem Internet. Und mittlerweile ist es halt so, dass das in den Entwicklungsumgebungen mit integriert ist. Das heißt, man spart sich eigentlich unglaublich viel Zeit. So. Und die Kompetenz, genau zu wissen, wie jetzt eine Funktion ist, was es eine quaternionische Rotation ist und so weiter, muss man jetzt nicht mehr wissen.
Das ist aus Star Trek?
Ja. Ja, und das ist so, also man tauscht das halt ein. Man muss halt eher was anderes wissen. Also die Lernkurve ist jetzt aus meiner Erfahrung anders. Die hat sich deformiert so. Also ganz pragmatisch jetzt, meine Arbeit mit dem 2. Semester, liebe Grüße auch an der Stelle, Einführung in Unity, 2D-Programmierung mit C-Sharp und so. Und das war, die Lernkurve war immer so, dass ich super krass supporten musste. Ich habe jetzt nur die Grundlagen gemacht und habe gezeigt, wie integriere ich das, was mit ChatGPT liefert, im Programmieren. So. Und das, also ich habe noch nie so wenig geholfen. Also das waren dann nur noch wirklich echte Probleme, die ich fixen musste. Und keine Tippfehler, keine Strukturprobleme, sondern wirklich so Metaprobleme, die super schwer waren zu lösen für ChatGPT. Und das ist schon echt cool. Also es ist ein Ermächtigungstool und legt wiederum die Latte höher. Also das darf man auch nicht vergessen. So. Also das wird dann halt irgendwann auch erwartet, dass du halt einfach mit einer eigenen App kommst. Bewirb dich mal mit einer App bei einer Kunsthochschule zum Beispiel, weil ja ChatGPT das jetzt kann. So, also das, die Frage ist halt immer so, wem, das würde ich gerne mal in die Runde spüren, wem nützt das denn alles? So, also das ist sowas, wo wir auch mal die Hand drüber halten müssen, so als Gestalter. Und auch nicht nur blind sagen, hey geil, voll cooles, coole Tool und wir werden ermächtigt, sondern wem nützt denn das und wer verdient daran? So. Und ich glaube, das ist gar nicht alles so innovativ. So. Und ich will jetzt gar keinen Doom-Talk machen oder so.
Doch, mach mal Doom-Talk. Also so eine so Halb-Doom.
Nee, ja. Das war eigentlich schon der Doom-Talk. Nee, aber ich glaube, ich bin total offen für Experimentieren und ich habt ihr ja schon mitbekommen, ich mag das auch einfach so Grauware herzunehmen und damit zu experimentieren, um dann zu sagen, yo, das ist gut, das nicht. So. Mhm. Und dann auch politische Sachen einzufordern und zu sagen, ey, das gehört verboten, geht nicht. So. Aber das können wir nur machen, wenn wir es halt auch wirklich mal in die Hand nehmen und nicht irgendwem glauben, der irgendwo mal, also jetzt kein Disrespect Forschern gegenüber, aber so, der irgendein schlaues Paper darüber geschrieben hat, sondern wir müssen es als Gestalter und Künstler selber in die Hand nehmen und gucken, was es macht. So.
Ja, ihr habt gerade so, weil es darum ging, ChatGPT zu nutzen, um sich beim Coding zu helfen, habt ihr so eine
Ja. Ja. Ja, da bin ich Diehard-Nutzerin. Yay, Programmieren. nee, finde ich total spannend und hat meinen Workflow total, ich sag mal, revolutioniert, weil es irgendwie so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und tatsächlich war das auch mal eine Art Workshop, zu zeigen, was muss ich da überhaupt eingeben, damit auch der Code rauskommt, den ich dann benutzen kann, um den irgendwie in meine Webseite, whatever, einzubasteln. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir?
Programmieren helfen.
Wir lassen uns ChatGPT hilft und so weiter und so fort. Das wollte ich eigentlich gerade damit abschließen, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, wie wir das jetzt, also was können wir verlangen? Mhm. Und ich finde wichtig zu zeigen, dass genau sowas geht. Hilfe zur Selbsthilfe, dass es funktioniert, zu zeigen, das kann das, das kann es nicht, und eben diesen Theorie-Input zu geben, damit man irgendwie auf einem selben Level ist, und dann aber den Studierenden die Möglichkeit zu lassen, hey, ich kann das benutzen, ich muss das aber nicht benutzen, aber ich bin so weit, dass ich darüber auch irgendwie mitdiskutieren kann und sagen kann, ey, das passt nicht zu mir oder ich lehne das ab aus den und den Gründen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass es ein Bestandteil der Lehre auch wird, aber das eben, wie gesagt, so offen zu lassen, dass die Studierenden sich natürlich selber entscheiden können, okay, da gehe ich jetzt tiefer, das ist mein Ding, oder nee, bin ich raus.
Ich finde, das zeigt ja auch nur noch mal umso besser, wie wichtiger es ist, einfach das Gestalten an sich zu lernen. Mhm. Und noch einschätzen zu können, okay, was ist jetzt wertvoll, was ist nicht wertvoll, nutze ich dafür vielleicht lieber ein anderes Tool, reicht da vielleicht auch, wenn ich, keine Ahnung, in die Nullschnitt mit dem Löffel mache, um mal die Nullschnittplatte zu hacken. Und ja.
Die Platte zu hacken. Oh Gott.
Ja, aus meiner Erfahrung, was ich im letzten Semester gesehen hatte, was mich sehr beeindruckt hat, eben auch zweites Semester, zweites Studienjahr, drittes Semester, Industriedesign. Und ging es um so Ansteuern von Motoren. Mhm. Komplizierte Weg, Bewegung, whatever, worum es da ging. Und ich komme so, gehe so durchs Atelier, durch den Raum, und sehe so, und dann sehe ich so, was macht ihr denn hier? Sehe ich so, ah ja, nee, wir haben jetzt so, und dann sehe ich, wie ChatGPT einfach den Arduino-Code quasi raushaut.
Ja, kannst ja gut.
Ja. Und ich habe mich so gefreut, weil ich habe mich so für die Studierenden gefreut, weil ich ja weiß, wie painy das ist. Mhm. Dann hast du wieder irgendwo ein Semikolon vergessen. Ist, oh, wie kann das jetzt gewesen sein? Oh nein. Und hier, du kannst dich halt auch dann aufs Gestalten konzentrieren, weil Copilot oder wie du das, ist, weiß nicht, aber dieses, ne, das ist eben wie ein mechatronischer Kommilitone, oder ein Kommilitone, der sehr viel Ahnung von Mechatronik und irgendwie Coding hat, mit dem man ja, hey, guck mal hier, ich würde es gerne so und so machen, und dann machst du das und dann baust du das ein, das funktioniert noch nicht richtig, und dann lernst du ja so ein bisschen, hast du es ja gelernt, also es war so, dass dass Amelie Goldfuß einen Arduino-Workshop gegeben hat, hat ihnen das gezeigt, wie das die Basics erklärt, auch so ein bisschen die Theorie, und dann haben die selber losgelegt und haben sich den Rest, nicht alle, aber dann doch eben dieses eine Team, was ich da gesehen hatte, sich da so reingenördet und hat sich das darüber geholt. Und ich dachte, so geil, super, mach das. Das fand ich echt ich habe mich erinnert, wie mich das genervt hat und wie mich das frustriert hat, dieses Coden nicht zu können, weil es so die Lernkurve so parallel, also ich musste eine parallele Lernkurve coden und parallele Lernkurve Design, und es ist einfach viel, es ist viel kognitiver Load, der da drauf war, und das konnte man sich da so ein Stück wegsparen und sich dann mehr aufs Gestalten konzentrieren. Eigentlich total cool. Frage ist nur, wie sehr verzerrt das die Erwartungshaltung, was eine Studentin, ein Student mit einem beispielsweise B-Abschluss können muss, auf einer Ergebnisebene dann. Ne, mit was gehst du dann und bewirbst dich für eine Kunsthochschule, sondern eben auf eine Junior-Designer-Stelle oder auf ein Praktikum.
Ja.
Ne?
So. Ja. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall die Ansprüche wachsen, und jetzt ist es halt schön und alle freuen sich, aber lass mal in einem Jahr nochmal treffen und dann nochmal drüber reden. Ich glaube nicht, dass das so liebe, schöne, heile Welt ist. So, also wir müssen ich vergleiche das immer mit einem Webstuhl oder also mit einem mechanischen Webstuhl. Es ist halt, die Einzelbetriebe haben sich aufgelöst, ja, also die Handfamilienbetriebe, und dann gab es die großen Fabriken, die dann halt plötzlich so Meterware raushauen konnten. Und eigentlich, ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade auch, dass halt einfach so eine Automatisierung stattfindet und dann halt aber andere Standards gesetzt werden. So. Und im Moment ist es noch ganz nett, aber mal gucken, wie es in ein paar Jahren ist. So. Und das kann sich auch einruckeln, so denke ich. Also das kann auch gut enden oder sich gut entwickeln, wenn wir es halt irgendwie nicht aus der Hand geben. So im Sinne von, du als Professor zum Beispiel sagst, ich weiß um die Entwicklung und ich weiß auch, was wert ist. So. Und guck nicht nur, ob irgendjemand jetzt eine App abgegeben hat oder irgendeine well-designte Webseite. Was ist denn genau daran well-designed?
Mhm. Ja, oder was hast du denn daran gelernt? Und genau. Ich finde, wenn das aber cool ist, ey, du hast gelernt, dieses Tool für dich weiser einzusetzen. Es hat dir den Zeitraum gegeben, dich auf das zu konzentrieren, was du tust, nämlich zu gestalten. Weil du dich sonst ewig im programmatischen Denken, was ja eine andere Art des Denkens ist, festgeklebt hast und das Gestalten vergessen hast, habe ich schon so oft gesehen. Ja. Und das war hier, hatte sich nicht in Gänze aufgelöst, aber ich habe da so eine Art Entwicklung gesehen.
Einen kleinen Haken würde ich noch setzen wollen, weil, das kennt ihr sicher auch, beim Programmieren gibt es Lucky Accidents. Also man programmiert innerhalb des Entwickelns passieren Sachen, die man nicht geplant hat. Mhm. Also ich habe eigentlich von jedem Projekt immer 5-6 Derivate, die dann so, oh cool, das ist auch ganz geil. Mhm. Das fasse ich dann später mal an. Das geht verloren.
Mhm. Ist es so?
Ja.
Macht das, weil das kein... Ja. Kannst du nicht add lucky, empfehlen lucky?
Also mir passiert das auch bei ChatGPT, dass ich manchmal was ausgespuckt bekomme, was ich gar nicht haben wollte.
Machst du das dann auch mit diesem Mauswackelprinzip?
Also ich glaube, ganz aufgelöst hat es sich nicht. Aber klar, wenn man immer so einen High-End-Code rausbekommt.
Ich habe gemerkt, jetzt, um mal in die Praxis von den Designstudierenden wieder zurückzukommen, dass die meisten dann den kompletten Code logischerweise nicht mehr verstehen.
Ja.
Also, die lesen zwar, was die Anmerkungen sind und so, aber wie die Grundroutinen sind, was ist eine Funktion, warum funktioniert die so, was übergibt die, was ist überhaupt, warum wird eine Funktion was übergeben? What the fuck? So, wenn dir dieses Grundwissen fehlt, kannst du nicht mehr gestalten.
Also, ja, du kannst schon noch gestalten, aber du kannst jetzt nicht programmieren. Ne? Ich glaube, das ist so, wenn ich meinem Kollegen, also Coding-Kollegen sagen kann, hey, ich möchte gerne das und das erreichen, ich hätte gerne, dass es so und so ist, ich will ja bloß einen Prototypen bauen, dann muss ich nicht wissen, wann du etwas an eine Funktion übergibst, sondern ich will nur schnell, dass der Motor sich dreht, also wenn das und das passiert.
Prototyping, super. Mhm. Also definitiv. Wenn es dann ein paar Schritte weitergeht, bin ich da nicht mehr so von überzeugt. Also so, da gibt es irgend so eine Kurve, habe ich letztens in irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich vergesse Namen immer, aber das quasi der Nutzen von ChatGPT mit steigernder Kompetenz immer mehr abnimmt. Also wenn du halt ein sehr professioneller Programmierer bist, nützt dir ChatGPT relativ wenig. Weil da halt einfach sehr viele Sachen sinnlos, also nicht gut programmiert sind oder du einfach die Sachen manuell schneller besser entscheiden kannst als die Maschine. Weil die Fälle, also ich, das ist jetzt mal gucken, wie es in ein paar Jahren ist und so, aber mir geht es ähnlich. Also bei den Studis, da merke ich immer, da geht ein Riesenuniversum auf. So, hey, cool, ich sag dem einfach, was es machen soll und es macht's. Geil.
Ja, und was ich da auch noch super wichtig finde und was wir, glaube ich, auch immer betonen, ist, dass im Nachhinein auf jeden Fall diese Prozesse, diese Werkzeuge, die ich benutzt habe, offengelegt werden müssen, um zu zeigen, hey, das ist mein Eigenanteil, hier habe ich mir Hilfe geholt, um dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe, zu teilen mit anderen, also in den Raum zu werfen und zu zeigen, hey, guck mal, wenn ich das und das eingebe, dann komme ich auf die und die Lösung. Weil andersrum ist natürlich das, was jetzt passiert ist, dass wir unglaublich viel Wissen innerhalb von zum Beispiel ChatGPT generieren, aber dieses Wissen ja nicht auf Stack Overflow oder so publiziert wird, sondern eben in diesem Tool, in meinem Verlauf irgendwie drin ist, aber niemals nach draußen kommt.
Das wäre ja eigentlich mal eine geile Forderung, oder? Also zu sagen, dass, wenn ich ChatGPT zum Beispiel sage, das war geil, das hat funktioniert, dass es das auskoppelt und öffentlich zur Verfügung stellt, wie Stack Overflow. Also der schreibt ja manchmal auch gute Texte so oder schreibt einen guten Code, aber du hast total recht. So, das wäre super cool. Ja. Könnt ihr das mal machen, bitte?
Ihr hört ja eh zu. Ja, das ist eine gute
Aber Forderung. Das ist auch das Stichwort Open Source. Also so, ne, diese ganzen Erkenntnisse, das nach außen zu teilen, das ist das, was, glaube ich, das Beste ist, was wir gerade machen können. Also ich versuche das so oft, wie es geht. Und logischerweise, man redet halt oft so Fachsprache, die dann nur ein paar Leute noch verstehen und so. Aber das reicht ja manchmal schon so, um überhaupt erstmal was in Bewegung zu bringen. So.
Ja, auch eben wieder nochmal mehr zu lernen, wie dokumentiere ich auch eigentlich meinen Gestaltungsprozess. Ja. So, das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die man ja auch gerade im Studium lernt und die jetzt eben nochmal wichtiger ist, weil dann sonst halt irgendwie wieder Wissen verloren geht. Ja, und ich finde auch generell finde, also zumindest das, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, ist es jetzt immer noch schöner, irgendwie ab und zu mit Studierenden zusammenzukommen und zu sagen, wir machen jetzt kein Unterricht, wir machen jetzt keinen Workshop. Das ist jetzt einfach eine Zeit, wo wir uns austauschen und uns gegenseitig auch mal zeigen, ey, ich habe das und das gefunden, guck dir das mal an. Oder ich habe das und das gemacht, willst du es nicht auch mal probieren? Also das ist irgendwie so ein bisschen, zumindest in meiner Bubble, irgendwie wieder mehr in den Fokus gerückt, dass man irgendwie viel mehr austauscht und viel mehr auch teilt und sich gegenseitig zeigt, was man cool findet oder was vielleicht auch nicht so geil ist.
Ja, ich finde, der Flash-Moment ist halt immer, ist ja immer sehr oft jetzt vorhanden im Raum. So,
ja.
So was, echt, Alter, das geht.
Ja,
ja, cool. Ihr habt das bei dir, ihr habt dieses Bring Your Prototype.
Die Show,
ja. Ja, genau. Ne? Also das ist dieses, hey, ich zeige dir genau. Und verlange nicht, dass es alles fertig ist.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dieses Austauschen von Prozesswissen ist was anderes als das Herzeigen von Ergebnissen.
Wo auch vielleicht also auch sowas eine Entspanntheit eine Rolle spielt. Also so, das funktioniert dann halt nicht in so einem offizielle Präsentation vor Professoren, sondern das ist dann halt ein informeller Raum, wo man sagt, da wird auch mal ein Witz gerissen oder da macht sich mal der ein oder andere ein Bier auf. Also so, das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich. Also so auch für die Studierenden, um sich auch zu öffnen, zu sagen, ich zeige halt halbfertige Sachen so und schäme mich halt nicht dafür. So.
Ja.
Also das, da finde ich schon, da machen auch manche Institutionen und manchmal auch die Burg nicht so einen guten Job, finde ich. Also in gewisser Weise, weil dann Leute auch Angst haben und Sachen nicht zeigen. Braucht es halt auch so Quatschi-Rahmen manchmal. Mhm. Also ist jetzt nicht so schlimm, wie ich es formuliert habe, aber ihr wisst schon.
Schnell ich raus. Okay. Ich guck auf den Zeiger. Wir haben lange und schön miteinander gesprochen. Any remarks? Gibt es irgendjemanden, den man noch crediten muss? Prompt Battle Crew, seid ihr nicht nur ihr?
Nee, das sind ganz viele Menschen. Ich rate die mal ganz schnell runter. Wir haben Sebastian Schmieg, wir haben Florian Schmidt, Emily Krause, wir haben Ella Zickerig, Robert Helbig und
Bernadette Geiger.
Bernadette Geiger und ich bin auch noch dabei.
Und Levi Stein.
Und Levi Stein.
Cool.
Ja, ich weiß nicht, was. Also ich weiß jetzt nicht, was.
nee, keine Ahnung.
Also
das ist immer so, ah ja, cool, jetzt droppen wir noch die ganze.
Also wir kennen ja halt irgendwelche Adressen und sowas, aber das, ja, weiß nicht.
Weißt du, was ich richtig schön fand? Und zwar, dass du ja letztens mit Vanessa Nachname?
Kufs heißt
Kufs, sie. Kufs, habt ihr zusammen einen Podcast aufgenommen.
Ja.
Und ich fand den Titel ziemlich gut. Vielleicht kannst du den nochmal in den Raum werfen.
Ich weiß den gerade nicht mehr so 100%, aber KI
passiert
mit oder ohne dich.
Genau.
Ja, genau.
Und das fand ich irgendwie fest, die Situation aktuell ziemlich gut zusammen. So, die Technologie ist jetzt irgendwie da.
Ja.
Und
die wird auch nicht mehr weggehen.
Genau, die wird jetzt so schnell nicht verschwinden. Und jetzt liegt es halt irgendwie an uns zu entscheiden, okay, ich gehe so und so weit, gehe ich mit. Ich steige ganz, ganz doll tief ein. Oder ich sage, hey, ist nichts für mich, das möchte ich nicht. Und das ist auch völlig fair.
Ja, und ich glaube halt auch, dass die, also es ist natürlich polemisch, ja, also ist auch überzogen logischerweise. Und ich glaube aber, dass die Aufgabe ist, dass jeder, der was mit Gestaltung zu tun hat, einfach das mal anfasst und für sich selber bewerten sollte, brauche ich das, wofür brauche ich das, ist es cool oder nicht, so. Und dann das Austauschen, soweit wie es geht. Und ich glaube auch, dass das, also dieser ganze Doom-Talk ist, glaube ich, auch, kann man sich, glaube ich, auch sparen mittlerweile, so. Also ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass man merkt, ja, das fügt sich ein in so einen Kanon, in unseren ganzen kulturellen Kanon und es wird ein Werkzeug sein von vielen, vielleicht ein mächtiges, weiß ich nicht, so. Wir haben es in der Hand.
Ich ergänze noch schnell.
Wie den Stift.
Den Stift drauf. Es gibt so viele gute Enden hier, aber der Putz ist ja. Du hast einen Podcast, den packen wir noch in den Shownote oder in dem du mit dabei bist. Ihr habt einen mega erfolgreichen, high gestarteten Podcast mit wie vielen Folgen?
2.
Genau.
Wir arbeiten dran.
Wo ihr zumindest auch noch mal einführt und auch nochmal einen spannenden Diskurs aufmacht zu den Sachen. Tschüss, vielen Dank. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf. Ciao.
Ciao. Ciao. Thank you.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.